Hallo liebe Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, es ist so schön, dass wir wieder dabei sind bei dieser herrlichen Folge. Ich weiß gar nicht, wie viel das ist, aber bestimmt die 110. oder so, keine Ahnung.
Ja, und herrlich wird sie werden. Ich freue mich auch, Clemens, wir haben uns so lange nicht gesprochen, es ist so viel passiert. Also, was man alles, der Katholikentag ist gewesen, die EM läuft, es wurde gewählt in Europa, ist ja alles der Wahnsinn. Und es wurde noch woanders gewählt. Ich komme aus Augsburg, wo eine Tagung stattfand, eine Bundesversammlung stattfand. Ja. Und zwar vom SKM. Kennst du den SKM?
Nee.
Kennst du den SKF?
Nee.
Was?
Ich kenne den ADAC.
Das.
Und ADAF kann ich auch. Und
vielleicht noch die ARD. Das ist schon mal auch nicht so schlecht. SKF und SKM sind Sozialverbände in Deutschland. Mhm. Also Sozialverbände, die Trägerinnen sind von vielen, vielen Einrichtungen, von vielen Hilfeeinrichtungen, Unterstützungsangeboten. Also übersetzt, nicht lachen, es ist der Sozialdienst katholischer Frauen und der Sozialdienst katholischer Männer.
Das sind natürlich zwei Verbände, ist
ja klar. Ja, es sind zwei Verbände und in manchen Landkreisen gehen die, oder in manchen Diözesen gibt es auch schon gemeinsame Verbände, aber in weiten Teilen sind es getrennte Verbände, auch mit unterschiedlichen Foki, das muss man schon sagen. Also man kann sich vorstellen, der SKF, der ist auch größer, deutlich größer als der SKM, der hat Frauen und die Hilfe für Frauen im Schwerpunkt und das war zu einer Zeit wahnsinnig wichtig, als das katholische Bauernmädchen vom Land inbegriff von Armut und Ungleichheit in Deutschland gewesen ist. Der SKM bekommt inzwischen auch vermehrt Aufmerksamkeit, weil das ganze Thema toxischer Männlichkeit ja eine hohe Relevanz erhalten hat. Ne? Und da gab es jetzt die Bundesversammlung. Ich bin in den SKM geraten, weil ich gebeten wurde, bei einer Fortbildung mitzuhelfen. Und zwar bei einer Weiterbildung für Menschen, die schwerpunktmäßig Männer beraten. Kann man sich vorstellen, dass es in unserem Land Einsatzgebiete gibt, wo man schwerpunktmäßig mit Männern zu tun hat. Zum Beispiel im Gefängnis oder dann in der Resozialisierung, bei der Suchtberatung, bei der Schuldnerberatung, bei der Gewaltprävention. Es gibt Männerhäuser inzwischen, wo auch schutzbedürftige Männer Unterschlupf finden können. Es gibt Gewalt von Frauen gegen Männer, was so unfassbar stigmatisiert ist und eigentlich unvorstellbar ist, dass es im Schatten passiert. Aber es gibt es und es gibt auch Männerhäuser, weniger als Frauenhäuser, aber die Zahl nimmt eher zu. Ja, so bin ich in diese Fortbildung geraten. Ich habe da Schwerpunkte theologischer Natur als Dozent. Module biete ich an im Rahmen dieser Fortbildung. Männer in Abschied und Trauer, Männer in Verantwortung und Schuld. Das sind alles Themen, wo die Theologie auch einen Mehrwert anbringen kann. Jedenfalls bin ich gebeten worden, beim SKM in den Vorstand zu gehen als geistlicher Beirat. Ja, das ist passiert. Du kannst mir gratulieren. Ich bin jetzt geistlicher Beirat. Ja, das ist ein Ehrenamt.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön. Dieses Ehrenamt wird mich jetzt ein bisschen durch die Republik bringen in den nächsten 4 Jahren. Das ist die Wahlperiode. Ich freue mich darauf, weil ich jetzt bei der Bundesversammlung auf Menschen traf mit einem unglaublich großartigen Wertekostüm, also mit einem Wertesystem. Das ist wirklich bemerkenswert. Da sind sehr, sehr intelligente Menschen, die sich irgendwann mal bewusst dafür entschieden haben, in so einem Sozialverband ihre Lebensarbeitszeit zu investieren. Da wird man, du kannst dir das vorstellen, da wird man jetzt nicht unbedingt reich. Ne? Das sind alles Leute, die sicherlich in anderen gesellschaftlichen Sphären richtig Geld hätten verdienen können, die sich da aber jetzt in so einem Sozialverband tummeln und das prägen und irgendwie die Welt gestalten und Hilfesysteme anbieten. Ja, das war schon sehr beeindruckend. Und ich erzähle das heute, weil wir auch Vorträge gehört haben von Fachleuten. Unter anderem war ein Strafrechtler da. Also ich muss mich selber erstmal in die ganzen Themen reinfuchsen. Es ging tatsächlich um straffällige Menschen. Und da gab es eine Untergruppe und die hatte dann einen Referenten eingeladen, einen Herrn Professor Herrmann, ein Strafrechtler, Professor für Strafrecht. Und das war sehr, sehr überraschend. Der hat im Grunde zwei Vorträge gehalten. Das hat er auch so dann angekündigt. Den ersten, da ging es um den Einfluss von Werten auf Delinquenz. Also kurz gesagt.
Was ist denn Delinquenz?
Es ist eine Straffälligkeit. Also ein Delinquent ist ein Straffälliger. Da ging es nicht nur um Gewaltstraftaten, auch um, weiß ich nicht, also allgemein Delinquenz, Straffälligkeiten. Und er hat eine Erhebung gemacht, also auch recht aktuell. Er hat nach traditionellen Werten gefahndet, nach modernen Werten, idealistischen, materiellen und religiösen Werten. Ich kann mal welche nennen. Also traditionell wäre, also die Frage ist, wie wichtig ist ihnen? Ne? Ganz wichtig oder ganz unwichtig? Und am althergebrachten Festhalten oder Gesetz und Ordnung respektieren oder nach Sicherheit streben, wären traditionelle Werte. Moderne Werte wäre ein Leben mit viel Vergnügen führen, ein aufregendes Leben führen, eigenverantwortlich leben und handeln. Dann idealistische Werte, das hat er benannt, ein gutes Familienleben führen oder sozial benachteiligten Gruppen helfen, so Ideale. Materialistische Werte hat er hier zwei uns vorgelegt, Macht und Einfluss haben, schnell Erfolg haben. Und religiöse Werte, mein Leben nach religiösen Werten und Normen ausrichten und Religion und Glaube allgemein. Und ich kann das echt, ich habe gebannt zugehört und leider vergessen mir viele Notizen zu machen, aber eines möchte ich dir gerne anbieten, weil ich da schmunzeln musste und gestaunt habe. Er hat festgestellt, das ist also belegbar wissenschaftlich, dass Frauen und Männer ein unterschiedliches Wertegerüst haben. Mhm. Also man kann sagen, Frauen haben ein größeres Wertesystem. Größer im Sinne von, es ist relevanter, es ist wichtiger. Es wird viel eher nach Werten geschaut und das Wertegerüst angelegt, wenn ich Entscheidungen treffe, als Kompass, als bei Männern. Männer sind da pragmatischer. Bei Frauen wiegt das Wertesystem einfach mehr. Und Frauen erreichen das adulte Wertegerüst so ungefähr 3 Jahre schneller als Männer. Und das war wirklich bemerkenswert, weil er sagte, diese 3 Jahre, die korrelieren mit der Frage, wann heiraten Menschen? Und er sagt, das ist sehr gut belegbar, weil die Kirchen seit ungefähr 100 Jahren das erheben. Also wie alt sind Menschen, wenn sie heiraten? Und das Lebenszeitalter, das verändert sich. Also heute heiraten Menschen viel später als, keine Ahnung, noch vor 30 Jahren oder womöglich vor 50 Jahren. Was aber die ganze Zeit ungefähr gleich bleibt, sind diese knapp 3 Jahre Unterschied, Altersunterschied im Schnitt zwischen Männern und Frauen. Und das korreliert mit seiner Erhebung, wie Werte auf den Menschen Einfluss nehmen oder wie das Wertegerüst sich so ausbildet, ja, im Laufe der menschlichen Entwicklung. Also wenn, das kann man dann sofort dann übersetzen, ne? Wenn ich mit Männern und Frauen arbeite oder wenn ich in der jungen Arbeit oder in der Mädchenarbeit bin, also wie kann ich unterstützend tätig sein? Als Pädagoge, als Pädagogin, wie kann ich darauf eingehen? Also alle, die mit pubertierenden Menschen arbeiten, haben da sofort irgendwie eine Vorstellung von, dass Frauen oder Mädchen sich schneller zur Frau entwickeln, nicht nur körperlich, sondern eben auch in ihrem Verhalten, hat was damit zu tun, dass sie ja parallel auch die Frage, wer bin ich, was ist mir wichtig, wie entscheide ich für meine Zukunft? Und da sind Jungs einfach mal so ein paar Jahre hinten dran im Schnitt. Also es gibt einfach Unterscheidungen zwischen den Geschlechtern. Das war für mich eine wichtige Erkenntnis, weil ich manchmal Menschen begegne, die das fast verleugnen oder sagen, nein, es gibt keine Unterscheidung zwischen Mann und Frau. Wir müssen, es soll bitte alles gleich sein. Ja, ich teile das, vor allem in der Bezahlung und in der Wertschätzung soll das gleich sein. Aber es gibt einfach nicht zu leugnende Ja, Unterscheidung. Dass mir so ein Strafrechtler das dann so sagt. Ich meine, gut, der hat damit zu tun, ne? Die Frage, wie werden Männer bestraft, wie werden Frauen bestraft? Das war dann auch Teil. Es gab eine Debatte nach diesem Vortrag. Das war ganz, ganz interessant. Es wurde auch gefragt, ja, wie kann es sein, dass die Gefängnisse, ich glaube, 75% sind Männer in unseren Gefängnissen. Das ist ja ein signifikanter Unterschied.
Ne? Ja, klar.
Ja, das war das eine. Der zweite Vortrag, da ging es so ein bisschen um Kategorien. Und da endete er mit einem Auftrag. Also der Strafrechtler stand da vor der Gesellschaft. Ich meine, er wusste, wer ihn bezahlt, wer seinen Vortrag da bezahlt. Aber er wurde dann doch ganz kurz persönlich und bat die Menschen vom SKM darum, Folgendes zu tun. In der Arbeit mit den Klientinnen und Klienten das Religiöse nicht auszuklammern, sondern als eine Ressource zu betrachten. Weil er sagte, Menschen allgemein, die religiöse Werte hochschätzen und für sich als relevant einstufen, die sind weniger delinquent als andere.
Weniger straffällig als andere, ja.
Weniger schnell straffällig. Und er sagte, Religiosität ist wie so eine Resilienzquelle gegen Delinquenz.
Wahnsinn.
Und also das ist nicht immens, aber messbar. Also ich kann es dir jetzt gerade nicht in Prozent zahlen. Ich habe die Größen auch mir nicht notiert. Aber ich fand das so, vor allem
sind weil da die, nach... Sind da die aus religiösen Gründen Straftaten mit drin in der Statistik?
Er hat es allgemein genommen. Er hat es allgemein genommen. Also ja, genau, das war, als ich das gestern erzählte beim Gemeindefest hier, sagte sofort eine Mitarbeiterin bei uns im pastoralen Team, boah, ich habe mit so vielen Fällen gerade zu tun, wo im Gegenteil die Religiosität zur Delinquenz führt.
Genau.
Ja, dass zum Beispiel, wenn Menschen aus dem Orient kommen, Familien, Ehen, dass wenn die dann hier in Europa mit unserem europäischen Wertesystem leben und arbeiten, dass die Frauen dann quasi Gleichstellung einfordern und die Männer straffällig oder gewalttätig werden, weil sie das nicht zulassen mögen, ja, aus religiösen Gründen. Aber ich würde dann Folgendes fragen, und ich glaube, das ist in der Linie des Professors auch, also des Vortragenden, dahinter zu schauen. Also wird der Mann jetzt delinquent, weil er religiös ist, oder wird er delinquent, weil er Angst hat um seine Identität, um seine Reputation, weil er sein Selbstverständnis, seine Selbstwirksamkeit verliert? Also ist Religiosität die Ursache für die Gewalt, die häusliche Gewalt, die da sich vielleicht bahnbricht, oder ist es eine Verunsicherung auf der persönlichen Ebene? Und so ist es, also welche Werte stechen dann, weißt du? Das, ich glaube, könnte man auch noch mal ein bisschen erforschen. Ja. Da liegt jetzt keine Forschung vor und der Dr. Herrmann, der hat da nicht explizit, ist ja nicht drauf eingegangen. Er sprach allgemein davon, dass feststellbar ist, dass messbar ist, dass Leute mit einer, ja, er sprach von religiösen Werten, mit ausgesprochenen religiösen Werten weniger schnell delinquent werden, allgemein. Mhm. Und dass das gut messbar ist und dass das signifikant ist. Dass es sich also lohnt, danach zu fragen, auch in Beratungssettings. Und er sagt, in seiner Wahrnehmung wird auch im Strafvollzug das zu wenig gehoben als Quelle, aus Angst, dass die Religion ja so privat ist und man in einen Intimbereich greift. Mhm. Also andererseits in Beratungssettings, da wird so viel aufs Persönliche auch geguckt und danach gefragt, dass das Religiöse ein Baustein sein kann. Und das fand ich stark, dass dann so ein Strafrechtler uns Christen ermutigt, doch bitte das nicht auszuklammern. Und er hat auch gesagt, im Grunde ist es egal, welche Religion. Also man möge nicht meinen, man bräuchte Angst zu haben, wenn man mit Buddhisten oder mit Menschen, mit Moslems zu tun hat, dass das nicht kompatibel sei auf dieser Ebene. Ist es sehr wohl. Am Ende ist es wurscht, welche Religion. In dem Moment, in dem jemand den Anker wirft in eine Transzendenz und sagt, doch, ich halte mich fest an etwas, was größer ist als die Welt, ist es eine Resilienzquelle. Fand ich stark. Fand ich super.
Krass. Ja, das ist wirklich, das ist beeindruckend, ja. Das ist, wenn das messbar ist sogar. Faszinierend. Jetzt hast du ja mehrere Punkte aufgebracht. Also erstmal dieses Thema Geschlechter. Mann-Frau ist ja schon mal sehr interessant. Also da bin ich auch komplett in der Meinung, dass man zwischen der biologischen Ebene und der gesellschaftlichen Ebene komplett unterscheiden muss. Mann und Frau sind 100% unterschiedlich. Und das ist gut so. Und wir,
ja, 100%, da gibt's ja, also, würde ich schon wieder irgendwie ein Fragezeichen setzen, aber.
Zu 100% sind sie unterschiedlich. So jetzt nicht, sie sind nicht 100% unterschiedlich, sondern ich würde 100% der Aussage zustimmen, dass sie unterschiedlich sind. Jetzt habe ich es gut formuliert. Sie sind unterschiedlich. Und unterschiedlich ist natürlich wichtig. Und es ist auf biologischer Ebene so. Und dass Frauen auch anders agieren, anders strategisch vorgehen, anders in Teams sich anders verhalten als Männer, ist gut so. Und das stimmt. Und sie haben oft auch sie gehen ganz anders mit Konflikten um, sie gehen ganz anders, sie reagieren manchmal auch viel diffiziler auf Konflikte. Und jetzt bist du wieder da. Genau, also viel diffiziler auf Konflikte, und das ist, finde ich, bei Frauen sehr, sehr schön. Und gleichzeitig sieht man auch, dass wir Männer eben das, sagen wir mal, das Geschlecht sind, das fragiler ist emotional. Wir sind im Schnitt aufbrausender, wir sind im Schnitt gewalttätiger. Und das ist auch nicht gut. Das ist die biologische Ebene. Also wir müssen uns wirklich unterscheiden, weil es wichtig ist. Bei der Erziehung ist es schon sehr wichtig, dass man unterscheidet zwischen Frau und Mann. Das ist nicht eine gleiche Erziehung, das ist Quatsch. Aber was gesellschaftlich angeht, die gesellschaftliche Ebene, natürlich müssen wir schauen, dass die Rechte für Mann und Frau gleich sind. Wir haben die gleichen Rechte.
Ja, und das Chancengleichheit. Wir haben da ja schon häufiger drüber gesprochen, das ist klar, ne? Ja. Aber
und das verwechseln viele gleich. Das sind da gesellschaftliche, biologische, schmeißen es einen Topf. Und das macht es manchmal anstrengend im Gespräch und auch in der Wahrnehmung und dann auch vor allem in den moralischen Gesprächen, ne? Da kann man schnell mal mit der Moralkeule kommen, akzeptierst du mich nicht als und dann denkt man jedes Mal, wir sind gerade irgendwie themenmäßig auf verschiedenen Ebenen unterwegs. Das kriege ich öfter mit, jetzt schon mittlerweile.
Lass mich noch kurz einhaken. Wir hatten im Laufe der Tagung auch einen runden Tisch, also es gab verschiedene, das war so ein Timeslot mit runden Tischen, und ich bin zu dem gegangen, der Frage nachging, wie stellt sich eigentlich der SKM als Sozialträger zum Themenfeld Rechtsradikalität. Denn auch das ist ja irgendwie ein Ding in den Einrichtungen. Es gibt hilfebedürftige Menschen, die in den Einrichtungen auftauchen können, die rechtsradikales Gedankengut mit in die Einrichtung bringen. Weil sie das in sich tragen, weil sie es mitbringen. Wie geht der SKM dann vor? Also da ist auf der einen Seite ein Mensch, der offensichtlich Hilfe braucht, der hilfsbedürftig ist, der ist bedürftig. Jetzt hat er einen Wesenszug, der nicht kompatibel ist mit den christlichen Werten des SKM. Ja, oder auch es sind jetzt die christlichen Werte, sagen wir, mit demokratischen Werten kann man ja ganz allgemein sprechen. Da braucht es ja einen Umgang. Und in diesem, da haben wir auch engagiert gesprochen und nach Strategien gesucht. Was kann man formulieren? Was kann man veröffentlichen? Wie weit kann man dem entgegenkommen, dem Umstand, dass das jetzt einfach ein armer Tropf ist, eine arme Sau ist, die Hilfe braucht? Ne? Obwohl sie einfach auch. Und das, da brauchst du Regeln. Aber was ich erzählen wollte, ist folgende Erkenntnis. Die Menschen aus Ostdeutschland, die konnten erzählen, dass die, ich nenne sie beim Namen, die AfD, mit einem Rollenbild, mit einem Menschenbild unterwegs ist, das der toxischen Männlichkeit Tor und Tür öffnet. Also die propagieren den starken Mann, um es ein bisschen platt zu sagen. Und umso wichtiger ist es, dass es Player gibt im Land wie diese Sozialverbände, die dagegen sprechen. Also die das Ding anpacken und mit Rollen arbeiten und das versuchen zu dekonstruieren. Ne? Das ist wirklich wichtig. Also ich habe ein bisschen Spaß bekommen oder einen Motivationspush erhalten für diese Themenfelder.
Ja, glaube ich.
Ich glaube, dass das relevant ist und relevanter wird sogar. Männer, Frauen.
Ja.
Und Selbstverständnisse, ja.
Ja, es wird definitiv relevant. Also es wird jetzt gerade zunehmender relevant. Also es klingt sehr spannend. Du hast jetzt eine Aufgabe, dadurch die Lande zu reisen. Weswegen nochmal? Das habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, das durch die Lande reisen ist ein netter Nebeneffekt. Hauptsächlich, also weil es ein Ehrenamt ist, habe ich überhaupt gar nicht so viel Zeit, durch die Lande zu reisen. Mhm. Erstmal, also im Vorstand gibt es die Rolle des geistlichen Beirates. Also ich bin jetzt im Vorstand der Bundes-SKM. Die haben ihre Geschäftsstelle in Düsseldorf und das ist ja jetzt nah dabei. Und da werde ich ein paar Mal hinfahren für Vorstandssitzungen oder Tagungen. Meine Aufgabe ist es, im Vorstand die theologische Sicht groß zu halten.
Okay.
Dafür zu sorgen, dass wir wissen, dass wir tatsächlich irgendwie kirchlich gebunden sind oder angebunden sind, angedockt sind. Ich bin der Betende, der manchmal aufbauende Vorworte schreibt, in Dankesreden, der Gottesdienste und Messen feiert zu Anlässen wie zum Beispiel der Bundesversammlung oder irgendwelchen Verabschiedungen oder willkommen, ja. Und ich werde weiterhin als Referent für dieses Themenfeld männerfokussierte Beratung unterwegs sein.
Mhm. Cool, das klingt ja super spannend. Also da bin ich ja mal gespannt, was die nächsten 4 Jahre so, was du da an Geschichten ausgraben wirst, wenn du da mal unterwegs warst, ist ja abgefahren.
Auf jeden Fall begegnen mir sehr interessante GesprächspartnerInnen. Das lässt sich jetzt schon sagen.
Echt schön, ja. Ich habe übrigens GesprächspartnerInnen, ich habe letztens einen Kommentar gelesen unter einem von unseren Videos, dass sich jemand stark daran gestört hat, dass du dieses Gendern machst.
Ehrlich?
Und deswegen hat er die Folge abgebrochen. Ja. Also er hat aber ganz am Anfang gesagt, wegen dem Gendern hat er es abgebrochen. Und das fand ich super interessant, weil ich mir dachte, wie kann man sich denn, also wie kriegt man es denn, also das, was ficht die Menschen an? Ich meine, dass das Geschmackssache ist, sehe ich ein, dass es in der Schriftform, ich persönlich finde es in der Schriftform grauenhaft, ne? Ich finde es unästhetisch, deswegen würde ich immer es ausschreiben, einfach weil es ästhetischer aussieht. Ich finde Doppelpunkt mitten in so einem Wort nicht hilfreich. Das ist aber ästhetisch. Das heißt, wenn ich meine Texte schreibe, würde ich das einfach nicht benutzen. Das ist ja auch nicht schlimm. Das kann ich ja machen wie ein Dachdecker. Aber sich daran dermaßen zu echauffieren, finde ich halt auch wieder krass. Was ist das für eine aufgeladene Gesellschaft, dass man sich ernsthaft aufregt über einen Doppelpunkt innerhalb eines Wortes? Also ist doch Wahnsinn, oder? Ich meine, überleg mal, wir regen uns über einen Doppelpunkt im Wort auf. Wie bekloppt ist denn sowas?
Ja, also ich sag mal, Sprache verändert sich, hat sich immer verändert, verändert sich weiter und die Menschen, die sich da aufregen, ich interpretiere und ich interpretiere es folgendermaßen, da ist sich jemand irgendwie eines Umstandes bewusst, dass es was zu tun gibt, was unbequem ist und dann wird lieber abgebrochen. Also, oder mein Inhalt war auch so langweilig, dass es nicht sein Thema war und er es nochmal mitgeben wollte. Aber wenn er Zeit sich genommen hat und Energie aufgebracht hat, um das sogar zu formulieren und abzuschreiben, dann ist er so emotional involviert gewesen, das ist irgendwie eine Selbstaussage. Die Selbstaussage dahinter ist irgendwie, ich fühle mich gedrängt, mein Verhalten verändern zu müssen und eigentlich weiß ich, es wäre gut, es wäre irgendwie wichtig, aber ich schaff's gerade nicht, ich will es nicht und ich will nicht ständig dran erinnert werden. Ärgerlich.
Ja, irgendwie sowas, ne?
Ja, also diesen Erinnerungsdienst, den werde ich schön weiterführen, weil ich glaube, gerade als Priester, als Vertreter dieser katholischen Kirche, ist das relevant, dass,
dass du alle Menschen einbeziehst, ja klar.
Clemens, ich danke dir sehr, dass du das nicht nur erträgst, sondern gutierst.
Wie gesagt, mir ist es egal. Also du kannst es natürlich sagen, aber ich persönlich finde es im Schreiben einfach, ich habe mir irgendwann festgestellt, so, nee, mich catcht sich. Also ich krieg's irgendwie, also irgendwann, es geht ja mit Dinge, damit man sagen, boah, ja, das geht echt rund von der Feder, das finde ich geil, das irgendwie ist das in Ordnung, das kann ich authentisch in mir einbauen. Ich habe einfach gemerkt, beim Schreiben, beim Schriftbild habe ich irgendwann gemerkt, so, und auch beim Sprechen habe ich gemerkt, das bin nicht ich, mir gefällt es einfach nicht. Also da spreche ich lieber komplett aus und sag Glaubensdenker und Glaubensdenkerinnen, gefällt mir besser, als wenn ich GlaubensdenkerInnen sagen würde, wird mir nicht, dann nehme ich mir die Zeit gerne und spreche es aus. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Und das ist so mein, aber das ist halt, das ist echt, das hat was zu tun wie mit Klamotten. Also ich finde, das ist dann, der eine trägt gerne ein rotes Shirt, der andere ein blaues. Also es ist vollkommen egal.
Ein ähnliches Themenfeld. Ich werde was unterschreiben und zwar eine Selbstverpflichtungserklärung. Und da bin ich dran gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Stand nicht im Kleingedruckten. Der Wahlausschuss vom SKM, das hatte der nicht gesagt. Also kurz nach der Wahl wurde dann in der Tagesordnung irgendwie ein Punkt aufgerufen, Selbstverpflichtungserklärung des Vorstandes, wo ich jetzt gerade seit 15 Minuten Mitglied war. Mhm. Und der alte Vorstand, also der scheidende Vorstand, der hatte sich eine Selbstverpflichtung auferlegt mit, ich glaube, 10, 12 Punkten für den Klimaschutz. Also keine innerdeutschen Flüge, auf Autobahnen nicht mehr als 130 fahren. Ach, ich weiß nicht, noch eine ganze Reihe. Was noch so? Ich hab's noch nicht unterschrieben, aber ein Punkt war, so. Ja, vegetarisches Essen. Also auf Veranstaltungen des SKM auf Fleischprodukte zu verzichten. Ja, habe ich auch gestaunt. Ist völlig in Ordnung, aber dann gedacht, weil direkt am selben Abend, weißt du, war anlässlich von dann irgendwie Programm war vorbei und dann gab's Grillen und EM gucken und natürlich Grillen, boah, geilstes Fleisch und ich war sofort in so einem Dilemma. Herzlichen Glückwunsch. um dich herum irgendwie 60 Leute, die schmausten und brausten und der Vorstand, wir waren dann da mit denen, aber es ist völlig in Ordnung. Und der Auftrag lautet, also es wurde deswegen auch verkündet und veröffentlicht, weil als nächstes, also ein runder Tisch, während ich dann bei der Frage der Rechtsradikalität war dann ein runder Tisch mit der Frage befasst, zu welcher Selbstverpflichtungserklärung bezüglich Klimaschutz oder was könnte zum Thema Klimaschutz die ganze Bundesversammlung tun. Also folgt sie dem Vorbild des Vorstandes, diese Bundesversammlung, die kommt einmal im Jahr zusammen und dann gibt's halt so Untergruppen, die verteilen sich. Das ist nicht die Welt, aber es sind Zeichen. Also der Fisch stinkt vom Kopf her, das ist völlig richtig.
Ja, klar.
Und also so muss es gehen, ne? Vom Vorbild her.
Ja.
Ja, und also?
Eigene Gewohnheiten dann auch wieder, klar, alles in Ordnung. Am Ende zählt immer das, was hier dran steckt, das ist der Respekt und ihr habt den Respekt vom Planeten gegenüber und den Respekt vor den Menschen gegenüber und das müsst ihr natürlich zum Ausdruck bringen und ich glaube, das finde ich geil, dass ihr das so konsistent durchzieht. Ist auch richtig. Also wenn man es konsequent durchexerziert, ist es was der Vorstand da entschieden hatte für euch, absolut korrekt. Also finde ich sehr beeindruckend.
Ja.
Dann hoffen wir doch mal auf die Bund. Also, wenn ich dir mal vor, der Scholz wird sowas runterschreiben. Ich fahre auf der Autobahn nur noch 130.
Ja, da würde man ins Kleingedruckte schauen müssen. Er fährt selten selbst.
Ne? Und Lindner nicht mehr mit der Cessna ab nach Sylt. Also ich kann mir da schon, da wäre was, das wäre schon eine Signalwirkung, muss ich sagen. Ich fliege nicht mehr nach Sylt. Stell mir vor, diese Bild-Zeitungsüberschrift. Ich habe meine Cessna verkauft. Träumchen. Ja, ja. Nee, Jan, also das war sehr, also das finde ich jetzt sehr spannend. Du bist im Bundesvorstand unterwegs, das finde ich geil. Da werden wir spannende Geschichten erleben. Von denen bin ich ganz gespannt, bin ich ganz angetan. Apropos Sozialverbände, wir können ja schon mal ankündigen, dass wir wann im Oktober, ne? September, dass wir im September unterwegs sein werden, ne? Und dann mal vor Ort sein werden, irgendwo.
Ja, mit den Caritasverbänden aus Nordrhein-Westfalen in Kevela. Da gibt es eine Wallfahrt, zu der wir geladen worden sind, etwas zu sagen, ein Angebot zu machen. Ein Angebot im Nachmittagsbereich, das ist doch ganz unser. Ne?
Total. Angebote,
das bieten wir an, liebe Leute, liebe HörerInnen, das bieten wir an, Angebote im Nachmittagsbereich, unsere Kernkompetenz.
Ja, bei Kaffee und Kuchen, das können wir sehr, sehr gut. Das ist traumhaft, da sind wir dabei.
Das geht.
Wir werden berichten.
Aber vorher sprechen wir uns, hören wir uns auch nochmal.
Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich wollte schon mal ein bisschen ankündigen, dass es irgendwann so eine kleine Folge geben wird, wo wir berichten werden. Also, im Auftrag des Herrn bist du unterwegs. Ich freue mich tierisch und habe schon wieder einen Titel für diese Folge. Mensch, lieber Jan.
Einen schönen Tag noch.
Dir auch.
Tschüss.
Liebe Glaubensdenkerinnen und Glaubensdenker, es freut uns natürlich sehr, dass ihr wieder bei diesem Gespräch dabei wart. Übrigens, jede neue Folge kündigen wir über unseren Instagram-Kanal an oder über Facebook. Einfach in den Suchschlitz Glaubensdenker eingeben und auf Folgen drücken. Schreibt uns auch gerne an glaubensdenker@gmail.com per E-Mail oder einfach über den genannten Instagram-Kanal. Eine Bewertung über die üblichen Podcast-Kanäle schätzen wir auch sehr. Wenn ihr jetzt noch nicht müde seid, wären wir für eine Weiterempfehlung sehr dankbar. Redet mit euren Freunden, Bekannten und vielleicht trauen sich ja auch die ein oder anderen ArbeitskollegInnen mal reinzuhören. Ansonsten, wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal.